Guten Morgen miteinander. Kennst du die Lebensregeln der Benediktinermönche? Das war ein Orden, der ist 529 nach Christus gegründet worden und die hatten so eine Lebensregel gehabt. Weiss gerade jemand zufälligerweise, wie die heisst? Ich habe da etwas ganz schwach gehört. Ora et labora. Und weiss jetzt noch jemand, was die Engelssprache da bedeutet? Ora et labora. Was heisst das? Beten und arbeiten. He? Das ist Lateinisch. Ich habe da das mitgebracht. Könnten wir vielleicht die Folie haben? Ora et labora. Und das ist ein Kreislauf gewesen, oder? Das Foto an. Ora et labora. Und dann fängt es wieder an. Ora et labora. Und so haben sie immer gelebt, oder? Beten und arbeiten. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Mir passiert oft das. Ich fange auch mit an. Ora, beten. Et labora. Einmal beten und dann arbeite. Als ich am Morgen in meiner stillen Zeit bete, mal mehr, mal weniger. Und dann werde ich eigentlich bewusst am Mittag beten, also nach dem Mittagessen, als erstes, wenn ich ins Büro komme, gehe ich die Gemeindeliste durch, also nicht die ganze, wir haben 250 Namen, das ist schon mal zu viel. Aber so eine Seite von der Gemeindeliste bete ich einmal durch. Ich hoffe, du merkst schon etwas davon, dass ich für dich immer wieder bett. Sofern du auf unserer Liste stehst. Aber ich muss gestehen, ich mache das nicht so regelmäßig. Wenn viel los ist, streiche ich in meinem Tagesablauf das Gebet am Mittag am 1. Und es ist eben viel oft los. Und so passiert mir genau das, ich bete am Morgen und dann arbeite. Der Reformator, der Martin Luther, hat eine Angewohnheit gehabt, je mehr er Arbeit hatte, umso mehr hat er betet. Und das ist eigentlich völlig logisch. Oder wenn wir viel Arbeit haben, brauchen wir umso mehr Gottes Eingriff und Gottes Wirken. Aber eben so sollte es sein. Wenn ich viel Arbeit habe, kommt mein Gebetsleben unter Druck. Und ich sage es jetzt einmal so, der Teufel hat sowieso nicht so Freude an betenden Christen, weil die sind ihm gefährlich. Christen, die beten, erleben das übernatürliche Eingreifen von Gott. Das verändert etwas bei den Menschen. Das verändert etwas in der Gesellschaft. Weil Gott übernatürlich eingreift. Ich möchte dich bitten, ring mit mir im Gebet. Du siehst meine Schwäche. Bet mit mir für Menschen aus der Gemeinde. Bet für alle Ehrenamtlichen, auch für die angestellten Mitarbeiter, damit sie ihren Auftrag erfüllen können. Ich bitte dich, bet mit, weil das ganz entscheidend wichtig ist. Du fragst dich vielleicht, warum ist das so wichtig? Wir schließen heute die Predigtreihe aus dem Epheserbrief ab. Anderthalb Jahre lang haben wir jetzt aus dem Epheserbrief Predigten gehört. So etwa alle 2-3 Wochen. Und ich werde heute über die Vers 18-19 oder 18-19 predigen aus dem 6. Kapitel. Die letzten Vers, da bitte ich euch einfach, leset doch die für euch daheim. Da sind also ein paar Grüße drin und so, da habe ich nicht extra Predigt daraus gemacht. Aber die letzten 2 Verse, oder 3 Verse, die wir heute anschauen, mit dem möchte ich abschließen. Ich selber bin sehr gesegnet worden durch das Vorbereiten von dem Epheserbrief. Ich hoffe, es ist euch ähnlich gegangen, dass ihr immer wieder etwas mitnehmen könnt von dem, was der Paulus, was Gottes Wort uns zu sagen hat und hat euch auch ein Stück weit bewegt. Ich möchte die Verse also als Abschluss vorlesen, wo wie einen wichtigen Schlusspunkt setzt. Eben nebst den Grüßen, die dann noch kommen. Aber es heisst, wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Betet auch für mich, bittet Gott, mir bei der Verkündigung seiner Botschaft die richtigen Worte zu geben. Dann kann ich das Geheimnis des Evangeliums unerschrocken bekannt machen. Ja, ich bin als Gottes Gesandter für das Evangelium tätig und gerade deshalb bin ich zurzeit im Gefängnis. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und die Botschaft frei und offen weitergeben kann. Die letzten zwei Predigten aus dem Epheserbrief sind so um den geistlichen Kampf gegangen. Wir haben zuerst den Feind angeschaut, wenn er uns angriff, dann haben wir die Waffenrüstung angeschaut. Und jetzt kommt noch das Gebet. Und nach der letzten Predigt ist dann jemand zu mir und hat gesagt, wir haben es ja vom römischen Soldat gehabt. Ob ich das Bild kenne von der Schildkröte, oder? Die römischen Soldaten haben ja so eine Formation eingenommen, haben das Schildkröte, Schild vorne, Schild oben, und so sind sie marschiert, also wenn sie unter Beschuss gewesen sind. Und er hat dann gesagt, stell dir einen vor, der die Waffenrüstung nicht anhat. In dieser Formation. Oder was macht der Feind? Er schlägt den einen, der nicht gewappnet ist, nieder. Und dann kann er von innen her wüten. Ich habe das als gewaltiges Bild gefunden. Es ist wirklich wichtig, dass wir alle die Waffenrüstung tragen. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass wir das Gebet in Anspruch nehmen. Weil ich glaube, Sieg oder Niederlage hängt davon ab. Der Teufel greift uns an mit Streitigkeiten, Uneinigkeit, schlechten Gedanken. Und sein Ziel ist, uns vom Beten abhalten. Sein Ziel ist, uns von der Beziehung mit Jesus fernzuhalten. Weil wisst ihr noch, woher wir Kraft kriegen für unseren geistlichen Kampf? In der Verbindung mit Jesus. In der Beziehung mit Jesus Christus. Und so probiert der Teufel Ehepaar zu entzweien durch Streit. Durch Knatsch. Und haben wir schon mal ein zweites Ehepaar gesehen, zusammen beten? Also sicher nicht, wenn sie streiten. Vielleicht, wenn sie sich versöhnt haben, danach, ja. Oder er greift Singles an und will ihnen weismachen, du wirst nie einen gläubigen Ehepartner finden. Vergiss es. Alle sind vergeben. Keiner ist mehr um auf dieser ganzen Welt. Und manche suchen sich dann einen Ungläubigen und meistens kommt das nicht gut. Und gegen Gottes Weisungen ist es auch. Oder der Teufel probiert den Teenager einzuladen. Ich bin euch ein Spielverderber. Ich habe vorher etwas Interessantes festgestellt, oder? All die Themen, die sie hatten hier für einen Upload. Was darf ein Christ? Oder was darf er nicht, oder? Wie weit darf er gehen, bevor Gottes Gebot übertritt? Wir haben gerade in der Bibelstunde letzte Woche Folgendes gehabt. Es geht nicht darum, wie weit dürfen wir gehen, sondern was ehrt Gott? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Was ehrt Gott? Nicht darf ich bis dahin gehen, kurz vor dem Abgrund. Das ist gar nicht das Thema. Sondern was mache ich, was Gott ehrt? Und da haben wir etwas Wunderbares erlebt, letzte Dienstag. Da bringt doch jemand tatsächlich für jeden, der in der Bibelstunde ist, und es sind nicht wenig, eine Rose mit. Ich finde das der Hammer. Oder ich schätze das so an dieser Gemeinde. Wir haben Menschen unter uns. Da merkt man, wie sie Menschen lieben, wie sie die Menschen gern haben. Und die bringen einfach für jeden eine Rose mit. Ich finde das gewaltig, kreativ, wunderbar, genial. Als nächstes Mal am Valentinstag lohnt es sich schon, wegen dem in die Bibelstunde zu kommen. Ich sage jetzt nicht, wer es gemacht hat, sonst lastet auf ihnen einen Druck. Sie müssen es dann wieder machen nächstes Jahr. Aber Ihnen ganz herzlichen Dank, Sie sitzen auch hier. Ich schätze das an dieser Gemeinde, dass ich erlebe das immer wieder so, Zeichen von der Nächstenliebe. Ich finde das wunderbar. Macht das weiter, das ist genial, super. Gott ist es, der das Leben geschenkt hat, der die Sexualität erfunden hat. Den Sinn vom Geniessen, das hat Gott uns gegeben. Aber wichtig ist, dass wir einen richtigen Rahmen brauchen, also dass es für uns und für andere gut ist und dass es Gott ehrt. Und der Teufel probiert uns vom Gebetsleben abzuhalten. Dort, wo wir Beziehung zu ihm vernachlässigen, sind wir schwach, verwundbar, verletzbar. Und wisst ihr, ich freue mich, dass wir eine Gemeinde sind, die betet. Ich möchte das mal ein bisschen aufzählen. Also ich kenne Menschen unter uns, die beten regelmäßig für alle Gemeindeglieder hier in der Gemeinde. Immer wieder. Ich möchte diesen Personen ganz herzlich Danke sagen. Wir haben das Frühgebet gebetet, am Freitagmorgen, am Samstag, wo Menschen zusammenkommen zum Betten. Danke vielmals, dass ihr die Zeit euch nehmt, am Samstag aus den Federn geht, ins Gebet. Wir haben alle zwei Wochen ein Gebetsabend, wo 25, 30 Personen sind, die zusammen beten. Einstehen für Gemeindeanliegen, für Persönliche, für Missionare und für die Evangelisation vor Ort. Wir haben das Gebet von den Frauen, von den Ältesten, die treffen sich auch einmal im Monat, wenn ich das richtig im Kopf habe, und beten für die Gemeinde, für die Ältesten. Danke an euch Frauen, dass ihr für uns betet. Wir haben das Gebet in den Hauskreis, in der Dienstgruppe. Es gibt das Mikgebet, wo gewisse teilnehmen. Das Gebet vor dem Gottesdienst. So etwas Wichtiges. Eine halbe Stunde früher da sein. Sie haben in einem kleinen Räumchen Platz. Vielleicht brauchen wir mal einen grösseren Raum. Beten für den Gottesdienst. Ich glaube, das ist ganz, ganz Wichtiges. Oder das Gebet in der Seelsorge. Heute nach dem Gottesdienst werden wir für meine Frau beten, nach Jakobus 5. Ist doch genial, dass wir die Möglichkeit haben, für uns zu beten, für Kranke zu beten und zu erleben, wie Gott eingreift. Vielleicht nicht immer so, wie wir es gerne hätten, aber Gott greift ein. Ich finde das genial. Wir haben Älteste, die das wahrnehmen. Danke vielmals euch Ältesten, dass ihr euch immer wieder die Zeit nehmt, zum Beten. Und ich darf meinen Senioren, ich sage schon meine Senioren, he? Also ihr gehört mir ja nicht, aber es sind irgendwie meine Senioren. Darf ich jeden Monat ein A5 abgeben? Mit Gebetserhörung und Gebetsanliegen von mir ganz persönlich. Und die Senioren, glaube ich, beten für das. Weil wir haben jeden Monat haben wir Gebetserhörungen drauf. Von dem, was sie einen Monat vorher gebetet haben. Das ist gewaltig. Ich möchte euch ganz herzlich danken, ihr lieben Senioren. Ich weiß nicht, wo sonst noch betet wird. Wir können noch mehr aufzählen. Aber wir haben 10 Orte, wo betet wird. Ich glaube, das ist ein Grund für den Segen, der über dieser Gemeinde ist. Danke, wenn du betest. Und natürlich können wir nie zu viel beten, oder? Und wir müssen wieder motiviert werden zum Beten. Weil das Gebet ist umfochten. Der Paulus sagt in Vers 18, ich lese den Vers nochmal, ihr könnt das mitlesen. Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Bete für alle Gläubigen. Es ist so gut, dass der Heilige Geist in uns wohnt und uns immer wieder zum Gebet anleitet, motiviert. Er uns zu Jesus zieht, oder? Gebet heisst, zu Jesus zu gehen, mit ihm zu reden. Gemeinschaft haben mit Jesus. Und ich weiß nicht, ob du heute Morgen die leise Stimme vom Heiligen Geist hörst, die sagt, bet und flehe für alle Gläubigen, immer und überall. Oder? Das sagt er dem Text. Das ist der Heilige Geist. Hörst du dein Flüstern? Gott hat uns eine wunderbare Möglichkeit zum Sieg gegeben. Dort, wo wir mit Jesus verbunden sind, sind wir auf der Siegerseite, egal was kommt. Jesus ist der Sieger. Und dort, wo wir mit ihm verbunden sind, gehören wir zu den Sieger. Und dort, wo wir uns abschneiden lassen, wo wir Beziehungen pflegen, da haben wir eigentlich schon verloren. In Zacharia 4, Vers 6 lesen wir, nicht durch Heeresmacht und nicht durch Gewalt, sondern durch meinen Geist. Gott sagt das, wo Israel im Krieg war, und er sagt, nicht durch eure Heeresmacht werdet ihr den Sieger ringen, sondern durch meinen Geist. Ich werde für euch kämpfen. Ich werde für euch streiten. Der Sieg kommt nicht aus unserem menschlichen Werk, sondern der Sieg kommt durch den Heiligen Geist, der wirkt. Und um das dürfen wir bitten. Weil der Sieg durch den Heiligen Geist kommt, sagt der Paulus, lasst bei euch in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wachsam, ausdauernd, beharrlich. Boah, das sind Begriffe. Und Jesus hat einmal 3 Jünger mitgenommen im Garten Gethsemane. Und sie hatten beten mit ihm. Er hat gesagt, beten, dass er nicht versucht werden. Und er ist ein Steinwurf weggegangen, hat selber betet. Und was haben die 3 Kerle gemacht? Betet mit Weltmeister! Was haben sie gemacht? Geschlafen? Die haben ein Nickerli gemacht. Und Jesus ist zurückgekommen und hat sie ermutigt, ermahnt, hey, betet. Sie haben wieder geschlafen. Und beim 3. Mal ist dann der Feind gekommen. Aber etwas ist ermutigend. Jesus sagt im Lukas-Evangelium, Kapitel 22, Vers 32 zum Petrus, ich habe für dich gebetet, oder gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Der Petrus war einer von denen, der gepennt hat. Und Jesus sagt zu ihm, ich habe für dich gebetet, dass der Glaube nicht aufhört. Und im Hebräerbrief lesen wir, dass Jesus für uns im Glauben einsteht. Dass er für uns betet, einsteht vor dem Vater. Er ist der, der unseren Glauben anfängt und vollenden wird. Und das finde ich so ermutigend. Jesus betet für uns. Er steht für uns ein. Er lässt uns nicht einfach hängen, selbst wenn wir mal einen Penner drin haben. Selbst wenn wir müde werden und schlafen. Jesus ist wach, er betet. Ich finde das gewaltig, ich finde das beruhigend, aber auch motivierend, selber zu beten. Sieg oder Niederlage liegt nicht in unserer Kraft, aber in der Kraft vom Heiligen Geist. Darum wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Betet für alle Gläubigen. Im Gebet liegt eine ganz grosse Kraft. Und da können wir für Alleinstehende beten, dass sie einen gläubigen Partner finden. Oder? Ganz praktisch. Nicht segne Fretikon. Ja, was ist das? Sondern für der XY. Wir können für alleinstehende Mütter und Väter beten, dass sie Hilfe haben bei der Erziehung. Oder Erziehung ist für 2 gedacht und ich habe von allen eine Achtung, die allein Kinder erziehen müssen. Das ist eigentlich eine permanente Überforderung. Das ist wahnsinnig schwierig. Beten wir für die Alleinstehenden, dass sie Kraft haben, ihre Kinder zu erziehen. Das ist ganz schwierig. Und helfen wir, wo wir können und holen auch Hilfe, wenn ihr Hilfe braucht. Beten wir, dass Ehen und Familien nicht zerstört werden. Beten, dass Jugendliche im Glauben wachsen und, ich sage es jetzt mal, Fan sind für Jesus. Begeistert sind von Jesus, von seinem Wort. Vor einigen Jahren haben viele andere und ich für ein Ehepaar betet. Sie sind in der Trennung gestanden. Es war Ehebruch im Spiel. Mit der Zeit ist dann ein Freund ins Spiel gekommen. Und sie haben sich getrennt. 2 Wohnungen genommen, unabhängig. Und eigentlich habe ich persönlich die Ehe, die Beziehung aufgegeben. Vor 2 Monaten gratuliere ich jemandem zum Geburtstag. Und er erzählt mir, dass sie nochmal einen Anlauf machen. Also es war er selber. Sie machen als Ehepaar nochmal einen Neuanfang. Sie hat die Wohnung gekündigt, sie geht wieder zu ihm. Nach x Jahren. Mich hat das zutiefst berührt. Was Gott möglich ist, wenn wir beten. Und ich habe schon lange aufgegeben. Aber Gott nicht. Gott ist gross, ihm ist nichts unmöglich. Ich hoffe, ihr seht die Möglichkeit, die im Gebet liegt. Die Möglichkeit, die Gott hat. Die übersteigen unseren Verstand. Ich habe persönlich aufgegeben. Gott nicht. Gott führt das Ehepaar nochmal zusammen. Es hat Seelsorge gebraucht. Es hat eine Neuerung gebraucht im Glauben. Und es gelingt ein Neuanfang. Wie das rauskommt, ich weiß es nicht. Aber Gott ist nicht unmöglich. Betet für alle Gläubigen. Ich möchte zu einem zweiten Gedanken kommen. Ich habe nur zwei. Vers 19 bis 20. Betet auch für mich. Bittet Gott, mir bei der Verkündigung seiner Botschaft die richtigen Worte zu geben. Dann kann ich das Geheimnis des Evangeliums unerschrocken bekannt machen. Ich bin ja als Gottes Gesandter für das Evangelium tätig und gerade deshalb bin ich zurzeit im Gefängnis. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und diese Botschaft frei und offen weitergeben kann. Bett für Gläubige, die im Dienst für Jesus stehen. Der Paulus wünscht sich, dass die Gemeinde für ihn betet. Und interessant, er betet nicht, dass er freikommt vom Gefängnis. Also das wäre, glaube ich, das Erste gewesen, als ich gebetet habe. Hey, betet bitte, ich bin gerade im Knast, mach doch bitte, dass ich freikomme. Das betet der Paulus nicht, das ist ihm scheinbar nicht so wichtig. Er betet darum, dass er das Evangelium bekannt machen kann. Und das kann er auch im Gefängnis. Der Paulus bittet, Gott möge ihm die richtigen Worte schenken. Ich habe mich gefragt, warum betet er das? Der Paulus hat doch das Evangelium in- und auswendig gewusst. Also er hat das schon so viel mal erzählt, die Worte, die hätte er können. Aber er war sich bewusst, dass nicht seine Worte etwas bewirken dem Gegenüber, sondern Gottes Geist. Oder er kann die gleichen Worte sagen und es verpufft ihm nichts. Oder Gottes Geist wirkt. Und darum betet, dass Gottes Geist wirkt, dass sein Wort etwas bewegt im Mensch, was gehört. Darum ist das Gebet vor dem Gottesdienst so wichtig. Da beten wir darum, dass Gott jetzt unter uns wirkt. Der Paulus lebt auf der Grundlage, was Jesus gesagt hat, ohne mich könnt ihr nichts tun. Also wir können schon viel machen. Aber ob das etwas bringt am Schluss? Das ist dann eine andere Frage. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir können es nicht machen, dass Menschen umkehren und gerettet werden. Der Paulus sagt, dass die Menschen in ihren Gedanken verblendet sind. 2. Korinther 4, Vers 4. Sie können das Evangelium nicht verstehen. Und ich habe das öfters erlebt, trotz Gebet zum Teil. 10 Wochen Alpha Life Kurs, 10 Mal das Evangelium gehört, auf unterschiedliche Art und Weise. Und wenn mit ihnen geredet hat, sie haben nicht einen Funken vom Evangelium verstanden. Nicht vom Esoterischen so zubachen gesehen. Das ist nur abgelaufen wie Wasser. Kein Wort verstanden. Da kommt man manchmal ins Zweifeln als Pastor, wenn man es so schlecht erzählt. Aber wenn der grosse Apostel Paulus schon aufs Gebet angewiesen war, wie viel mehr denn unsere Missionare, unsere Sonntagsschulleiter, Kids-Treffleiter, unsere Unti-Referenten, die jetzt auch wieder dran sind, oder? Wir um Gebäude nebendran. Wie viel ich als Pfarrer Wir brauchen das Gebet, dass Gottes Wort eine Auswirkung hat in das Leben der Zuhörer. Der Paulus hat gewusst, er ist abhängig von Gott. Und wir sind es auch. Es gibt keine Verkündigung vom Evangelium auf dem Missionsfeld, wo Frucht trägt und nicht begleitet ist vom Gebet von Gläubigen. Und darum bitte ich euch, betet für unsere Jungscharleiter. Betet für unsere Jugendleiter, für den Dani, für den Tobi, für Karin. Aber auch für die Ehrenamtlichen. Sitzen ganz viele da, betet für die. Durch deine Fürbitte begleitest oder beteiligst du dich aktiv am Auftrag von diesen Mitarbeitern. Ich möchte euch ein Wort aus Matthäus 10, Vers 41 vorlesen. Da redet Jesus über den Lohn, der denen zugesprochen wird, die seinen Boten helfen. Es heisst dort, wer einen Prophet aufnimmt, weil er ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten erhalten. Ich sage das nochmal. Wer einen Prophet aufnimmt, weil er ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten erhalten. Und jetzt übertragen das bitte mal aufs Gebet. Wer für einen Prophet betet, wer für einen Missionar betet, wer für den Prediger betet, wer für den Jungscharleiter betet, wer für den Kids-Mitarbeiter betet, wird der Lohn von diesen Personen erhalten. Sind dich das bewusst? Du beteiligst dich mit deinem Gebet in der Mission, auch wenn du nicht auf dem Missionsfeld bist. Du beteiligst dich an der Jugendarbeit, auch wenn du nicht am Freitag zu oben bei der Jugendarbeit bist. Du beteiligst dich da vorne beim Predigen, auch wenn du jetzt nicht gerade predigst, durch dein Gebet. Und du wirst den Lohn dafür empfangen. Darum werden wahrscheinlich die Ersten Letzte sein und die Letzten Erste. Weil es nicht darauf ankommt, wer da vorne gestanden ist, sondern wer betet hat. Lass dich dazu brauchen, Gott zu ehren, durch Tat und Wort. Menschen zu Jesus und zu seiner Gemeinde einladen, Menschen in der Nachfolge zu helfen, im Gehen und im Dienen, im Hoffnung verbreiten, so ist unser Auftrag. Aber lass dich auch brauchen im Gebet. Und du kannst das alles eben auch gerade durchs Gebet. Der Paulus erbietet sich noch etwas anderes von der Gemeinde. Er bietet auch, dass er furchtlos sein kann. Was bedeutet das anders, dass auch er zwischendurch Angst gehabt. Oder er sitzt im Gefängnis. Also sein Leben war kein Spaziergang. Das müssen wir sehen. Der Paulus hat gekämpft, hat manchmal Angst gehabt. Und ich muss euch ehrlich gestehen, ich habe manchmal auch Angst, das Evangelium zu bekennen. Gerade wenn ich unter Verwandten bin. Am Tisch mit Verwandten. Es kommt mir nicht recht in den Sinn. Ich weiss irgendwie nicht recht, was sagen. Es ist sowieso komisch, wenn dann alle durcheinander reden. Sag ich lieber nichts. Betet für die Missionare, für die Jungschleiter, für die Seelsorger, für mich als Pfarrer. Wir haben alle auch Angst, wie der Paulus das auch mal gehabt hat. Und wisst ihr, das Schöne ist, bei Paulus scheinen die Gebete erhört worden zu sein. Die Gebete von den Epheser. Und zwar lesen wir das in der Apostelgeschichte 28, Vers 30 und 31. Da heißt es Folgendes. Jetzt muss ich nochmal die Stelle schauen. 28, 30 und 31. Paulus blieb zwei volle Jahre in der von ihm gemieteten Wohnung. Dazu muss man wissen, das war sein Gefängnis. Also Paulus musste eine Wohnung mieten, Dort ist er gefangen gehalten worden und bewacht worden von römischen Soldaten. Also dort mal haben wir das Gefängnis scheinbar zum Teil und müssen selber zahlen. Das ist nicht so feudal gewesen wie heute. Paulus blieb 2 volle Jahre in der von ihm gemieteten Wohnung und durfte dort so viele Besucher empfangen, wie er wollte. Er verkündete ihnen die Botschaft vom Reich Gottes und lehrte sie alles über Jesus Christus, den Herrn. Er tat es frei und offen und wurde von niemand daran gehindert. Im Epheserbrief bietet er genau das, schenken, dass ich das Evangelium frei verkünden kann. Und in seiner Gefangenschaft erlebt er es. Die Leute konnten zu ihm kommen und er konnte frei und offen verkünden. Ist es nicht ermutigend und gewaltig, wenn wir sehen, wie Gott die Gebete von der Epheser erhört hat? Und genauso möchte Gott deine und meine Gebete erhören. Nicht, dass es immer genauso rauskommt, wie wir denken. Aber Gott erhört unsere Gebete und er greift ein und handelt, so wie es er richtig findet. Sollte uns das nicht ermutigen, noch mehr zu beten? Vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall, für unsere Glaubensgeschwister, aber auch für die, die im Dienst für Jesus stehen. Nicht durch Heeresmacht und nicht durch die Gewalt, sondern durch meinen Geist. Darum möchte ich nochmal zu dem Bild zurückkommen. Ora et labora, bete und arbeite. Bete und arbeite. Bete und arbeite.